Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 43 des Regionalliga Nordost Podcasts. Und wie ihr wieder einmal hört, hört ihr mich und nicht Klemmer. Der ist heute wieder nicht da, aber nächste Woche sollten wir mal wieder komplett sein. Vielleicht sogar mit Gast, höchstwahrscheinlich mit Gast. Ja, wir haben aber noch jemand anders hier. Ich mache das wieder mal nicht alleine, denn der gute Luca ist da. Hallo Luca.
Servus.
Gut, bevor wir auf den letzten Spieltag mal wieder im Schnelldurchlauf, wie auch letzte Woche, zu sprechen kommen, gab es dann doch ein, zwei News, die gedroppt wurden. Und zwar, ja, beide Male betrifft es den Chemnitzer FC irgendwo. Einmal gibt es massive Geldprobleme in Chemnitz. Da hat die Präsidentin Polster, heißt sie, glaube ich, wohl ihren eigenen Verein so ein bisschen über den Tisch gezogen. Das ist jetzt darin ausgeartet, dass beim CFC kein einziger Vertrag, der ausläuft, verlängert werden kann. Und so werden Spieler wie Jakob Jakubow, der Torwart, oder Tim Kapulka, und ich glaube auch Brückmann müsste auch dabei sein, die werden allesamt gehen nach der Saison und werden dementsprechend nur noch einmal auflaufen im Landespokal. Und zu dieser ganzen Bolzer-Sache verlinke ich euch einfach mal einen Artikel oder den Artikel von Sport im Osten in den Shownotes. Das könnt ihr euch da nochmal durchlesen, falls ihr noch nichts davon gehört habt. Apropos Landespokal Sachsen, das Spiel stand jetzt ziemlich lang auf der Kippe, weil am gleichen Tag, also am Finaltag der Amateure am kommenden Samstag, eine Antifa-Demo, soweit ich weiß, angekündigt ist und die Polizei darum gebeten hat, dass das Spiel doch bitte verlegt werden solle. Das ist natürlich gar nicht mal so cool, sagen Lok Leipzig und auch der CFC, weil es sind über 8000 Karten verkauft worden. Das ist meines Wissens nach auch ein Nachwenderekord für Lokomotive Leipzig. Und der Sächsische Fußballverband, federführend natürlich unser aller Freund Herr Winkler, sagt auch, nö, wollen wir nicht, liebe Polizei, lass das mal bleiben. Und jetzt ist das ans sächsische Innenministerium gewandert. Ich habe ehrlicherweise heute nichts gesehen, aber ich bin auch manchmal blind beim Googlen. Ich würde aber mal davon ausgehen, dass es doch stattfindet. Wenn nicht, wird das in den nächsten Tagen in den Medien auf jeden Fall nochmal rundgehen. Ja, zur sächsischen Polizei kommen wir später nochmal. Leider Gottes, da kann Luca vielleicht nachher ein, zwei Sachen dazu sagen. Aber ich würde meinen, wir machen mal wieder einen kleinen Schnelldurchlauf durch den 34. Spieltag, denn wir hatten ja letzte Woche schon besprochen, es sind eigentlich alle Entscheidungen gefallen. Die einzige, die noch offen ist, das ist Lichtenberg. Ja, und die müssen auf Cottbuser Gnaden hoffen in der Relegation. Die, das ist auch wieder eine gute Überleitung, gegen Unterhaching gespielt wird heute, am heutigen Montag, den 29.05., kam offiziell das Go, dass die Spielvereinigung Unterhaching der Gegner von Energie Cottbus in den Aufstiegsplayoffs ist. Wieder mal viel geredet, wenig gesagt. Aber wir kommen mal zum Fußball. Und in der Kicker-Rangliste steht hier als allererstes der 1:0-Heimerfolg der VSG Altglienicke über Rot-Weiß Erfurt. Da hat das Tor des Tages Jerzy geschossen in der 25. Minute. Bei Altglienicke auch noch erwähnenswert, da gibt es gerade auch ein paar Meldungen, dass sich der Verein vielleicht sogar zurückzieht. Das ist aber auch alles sehr, sehr schwammig, was ich da bis jetzt gelesen habe und noch nicht aus einer sicheren Quelle irgendwo im Kicker oder sonst wo gelesen. Aber wir haben ja letzten Tagen schon öfter mal die Meldung gehabt, dass viele Leistungsträger Altglienicke verlassen werden. Unter anderem ein Bethke, der auch gar nicht mehr zum Tor stand. Der Torwart, der wird unter anderem zum BFC gehen. Usan geht auch zum BFC, kam jetzt auch schon die Meldung. Viele andere gehen. Türpitz wird wohl nicht verlängern. Ich würde bei Jerzy das jetzt auch einfach mal anzweifeln. Wie dem auch sei, im letzten Spiel der Saison konnte sich die VSG mit 1:0 gegen Rot-Weiß Erfurt durchsetzen.
Ja, ganz genau. Das Spiel an sich, ein gebührender Saisonabschluss für beide Mannschaften. Am Ende des Tages mit einem besseren Ausgang für die VSG. Ich meine, Erfurt hat kein schlechtes Spiel gemacht. Erfurt hatte seine Chancen und hat diese halt einfach nicht gemacht. Sei es dann Mergel-Fernschuss, den der Torhüter dann der VSG, ehrlicherweise an dessen Namen ich mich gerade nicht ganz erinnern kann, hält. Kurz darauf ist es dann halt eben so weit, dass die VSG das 1:0 macht. Gut rausgespielt, Jerzy dann frei vorm Tor, Schellenberg sie ins kurze Eck, hat da wenig Chancen. Klar, kurz Eck sieht nicht gut aus, aber das ist halt auch einfach zu durchlässig der Erfurter Abwehr. Infolgedessen die VSG stark, einigen Chancen, Erfurt auch, aber An sich verdiente 3 Punkte für die VSG. Um viel ging es nicht mehr. Erfurt mit einer tollen Saison wurde nochmal von der Mannschaft gefeiert und das war es dann eigentlich soweit.
Genau, und ob Kürzer Jena das ausnutzen konnte, um auf Platz 2 zu springen, erfahrt ihr später. Gut, zu dem Spiel hätte ich dann auch nichts mehr zu sagen. Wie gesagt, im Schnelldurchlauf, da gehen wir doch direkt mal weiter nach Luckenwalde. Die konnten sich mit 2:0 zu Hause durchsetzen gegen Germania Halberstadt. Da war es einmal Becker in der 16. Minute durch einen ganz gut anzusehenden Freistoß. Und Rankic nach einem kapitalen Abwehrpatzer in der 90. Minute mit dem entscheidenden 2:0. Ganz interessant, Thoms hat mal wieder gespielt, der 41-jährige Torhüter. Er wurde ausgewechselt, hat Standing Ovations bekommen. An der Seitenlinie standen die Ersatzspieler, das Trainerteam haben ihn abgeklatscht. Da ist wohl davon auszugehen, wurde auch bei Ostsport gesagt, dass er aufhören wird. Becker wird den Verein auch verlassen. Der war jetzt auch lange Zeit bei Luckenwalde, wie auch einige andere, aber das waren die wahrscheinlich zwei größten Namen, die in diesem Spiel dabei waren. Ja, Germania mit einem soliden Auftritt, aber Luckenwalde hat das dann doch ganz gut runtergespielt und auch gezeigt, dass die Formkurve, die anhaltend gute Formkurve, die sie in den letzten Wochen und Monaten hatten, auch wieder bestätigt werden konnte. Und wer hätte das gedacht? Luckenwalde ist am Ende der Saison jetzt auf Platz 13 gelandet und hat auf den 14. Greifswald am Ende 7 Punkte Vorsprung und 17 sogar auf Lichtenberg, die ja vielleicht noch absteigen könnten. Also die haben sich noch echt gut aus der Affäre gezogen und haben die Saison gut beenden können, während wir natürlich schon ein paar Tage länger wissen, dass es für Germania Halberstadt nicht gereicht hat diese Saison und sie in die Oberliga kommen werden. Ja, du hast zu dem Spiel, denke ich, auch nichts mehr.
Ich habe dazu auch nichts mehr zu sagen. Schnelldurchlauf, man kennt's, man liebt's. Und weiter geht's.
Ja, ich denke, das haben wir uns irgendwo auch verdient. Wir haben so viel über die Liga so ausführlich geredet. Da dürfen wir das auch mal ein wenig schneller machen. Über das Spiel, das jetzt kommt, reden wir aber vielleicht ein paar Minuten länger. Das ist nämlich der SV Lichtenberg 47, der sich im eventuell letzten Heimspiel ihrer Regionalliga-Karriere mit einem 3:3 ja, gegen den BFC verabschiedet haben. Das war auf jeden Fall ein sehr wilder Kick. Endlich hat mal was ungefähr gestimmt. Letzte Woche haben wir beide sehr, sehr wild getippt. Das war ein wildes Spiel. Brando war es ja in der 26. Minute mit dem 1:0 für Lichtenberg. Garber erhöht noch vor der Pause zum 2:0. Und ja, noch kürzer vor der Pause kann Euschen verkürzen. Beck dann in der 71. Minute in seinem letzten Spiel für den BFC mit einem Treffer zum 2:2. Über den Elfmeter reden wir gleich nochmal. Suljic 2 Minuten später mit dem 3:2. Und Krüger, wie hat Ostsport getitelt, das Tor des Jahrhunderts im Zoschke. In der 78. Minute mit dem 3:3. Bevor wir über den Elfmeter reden, wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, wie habe ich das Spiel gesehen? Ich meine, Lichtenberg entsprechend motiviert aufgrund der heiklen Lage, auch wenn sie daran nichts mehr ändern können. Ein gebührender Saisonabschluss, klar, 2-0 Führung gegen den BFC willst du ja eigentlich halten. Haben sie nicht geschafft. Schade ist es, aber nichtsdestotrotz ein bärenstarkes Spiel gemacht. 3:3 gegen den BFC, das kann sich sehen lassen. Im Großen und Ganzen. Und der BFC hat ja nichtsdestotrotz auch ein, zwei Chancen noch. Ja.
Ja, dann möchtest du mit dem Elfmeter-Talk anfangen?
Ich
Also
schau.
für mich gibt es nicht viel Talk, ehrlicherweise.
Ich muss mir das ehrlicherweise gerade nebenbei selber nochmal anschauen. Einfach nur, weil ich mir relativ unsicher bin.
Ja, dann
Das ist
schau das doch mal
halt.
an und ich
Möchtest,
sag,
erzähl du erstmal deine Meinung, das interessiert mich
also
nämlich.
bei mir ist das ganz schnell abgehandelt. Für mich ist ganz klar kein Elfmeter, der da gepfiffen wird. Das ist
Trifft halt
einfach
den Ball.
Rechteck. Er trifft den, also es gibt kein Foulspiel, der Ball wird getroffen nach einem kapitalen Patzer in der Lichtenberger Abwehrreihe. Ja, das war halt ein Geschenk. Da wollten sie halt Beck noch ein Tor schenken, damit der noch ein schönes Abschiedsgeschenk hat. Aber also ein Elfmeter ist das meiner Meinung nach bei bestem Willen nicht.
Das kann ich dir nur recht, kann ich dir nur beipflichten. Ich meine, das ist ja nicht die letzte Schiedsrichterentscheidung, über die wir an diesem Spieltag reden werden. Da gab es noch mindestens eine, die ich im Kopf habe, wo ich auch nicht ganz zustimme, aber da kommen wir später zu. Ja, aber um bei dem Spiel zu bleiben, nach dem Elfmeter-Tor schießt dann, muss ich überlegen, war das, nee, Cedric Oeschen kam später, war vorher schon.
Ach so, jetzt hat das 3 zu 2
Stojic war das
erzielt, also
genau,
das
mit
war
dem,
das.
wo er den schön mitnimmt mit dem Kopf und dann den Ball reinschiebt, genau. Und dann ist es ja dieses Jahrhunderttor im Zoschke, wie Ostsport titelt. Es war ein schönes Tor, es war ein schöner Fallrückzieher, da brauchen wir nicht kleinreden. Aber für ein Jahrhunderttor reicht es dann nicht.
Naja,
Wirklich.
also beim Tor des Jahrhunderts hätte es auch nicht meine Stimme bekommen. Als dann haben sie das ja so schön eingeblendet, dass Backhaus jetzt wechseln möchte, aber dann sieht er die Ecke und haben ja auch nicht die Minute direkt gesagt. Ich dachte, es wäre vielleicht irgendwie 90 plus X, keine Ahnung, dass dann vielleicht Woller, der Keeper, das Jahrhunderttor macht. Nee, dann ist es der, ich glaube, Linksverteidiger ist er, Krüger mit seinem wirklich gut anzusehenden Fallrückzieher. Da möchte ich gar nichts in Abrede stellen. Das war ein sehr gut anzusehender Treffer, aber bei weitem auch kein Jahrhunderttor, das er da erzielt hat. Dennoch, auf jeden Fall unterhaltsame Highlights, kann man sich gut mal ansehen mit einem verdienten 3 zu 3 am Ende auch. Auch wenn Lichtenberg sich vielleicht ein bisschen ärgern kann, dass sie die 2-0-Führung so hergeschenkt haben in kurzer Zeit. Aber wie gesagt, da gab es auch eine ja, zweifelhafte Schiedsrichterentscheidung. Jo, dann, du hast auch nichts mehr zum Spiel?
Nein.
Ab nach Meuselwitz, denn Meuselwitz bezwang den Tabellennachbarn, den Greifswalder FC, zum Abschluss der Saison mit 4 zu 0 zu Hause. Da waren es einmal Luis Fischer in der 24. Minute und dann Jakobi Syrer mit einem Eigentor und Amar Kadric mit dem entscheidenden 4 zu 0. Ja, also Greifswald. Sie haben Lars Fuchs verlängert, wurde auch nochmal betont, dass er nochmal ein Jahr machen darf. Nach den Leistungen, die Greifswald oder Lars Fuchs in den letzten Wochen gezeigt hat, würde ich mich jetzt einfach mal fragen, warum? Klar, es geht natürlich um gar nichts mehr. Am 34. Spieltag, so ist Greifswald auch aufgetreten. Meuselwitz war auf jeden Fall bemüht, nochmal einen schönen Saisonabschluss ja, zu machen, zu haben. Nachdem jetzt Stenzel auch seine Karriere beendet, der jetzt auch viele, viele Jahre bei Meuselwitz gespielt hat. Über 10 Jahre waren es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und letzte Woche den Klassenerhalt, heute wieder 4-0 gewonnen. Sie haben am Ende der Saison zweimal unentschieden gespielt in 34 Spielen. Das musst du erstmal schaffen. Das ist schon fast rekordverdächtig. Ja, aber Greifswald, es war halt mal wieder so gut wie gar nichts, was da gezeigt wurde. Und der Sieg geht sogar in der Höhe so verdient aus, in meinen Augen.
Ich gehe da völlig mit. Ich verstehe halt wirklich nicht, wieso man Lars Fuchs hält. Nicht in der Saison, nicht nach der Leistung der bisherigen Spielzeit. Klar muss man auch sagen, jetzt ist er mitten in der Saison reingekommen. Der Kader ist nicht seiner. Die Vorbereitung hat er natürlich auch keine gehabt. Das heißt, er muss da sich auch erstmal zurechtfinden. Nichtsdestotrotz ist es zu wenig. Wahrscheinlich will man langfristig gucken und will Kontinuität reinbringen. Nachdem das ja nach Roland Kroos ein bisschen turbulent zuging mit Roland Vrabek. Wobei ich auch sage, so schlecht.
Es
Es
war
war
das
halt dann,
Pokal
es
aus.
war halt das
Das hat
Pokal aus, was
ihn.
ihm das Genick gebrochen hat, auf gut Deutsch gesagt. Verständlich ja irgendwo. Andererseits, ob man sich damit jetzt so einen Gefallen getan hat, weiß ich nicht. Andere Clubs sind auch gedemütigt worden im Pokal und haben ihren Trainer behalten. Grüße gehen raus nach Hohenschönhausen. Ja, muss nicht sein. Jetzt ist es so. Jetzt werden wir den Herrn nächste Saison auch noch in der Liga sehen, hoffentlich dann mit ein paar weniger dummen Aussagen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber
Ja,
zum Spiel an sich, bevor du, Entschuldigung, jetzt muss ich nochmal ins Wort
Mhm.
fallen. Zum Spiel an sich habe ich jetzt auch nichts mehr zu sagen. Ich finde, du hast es relativ treffend zusammengefasst. Greifst halt mal wieder mit einer No-Show. Klassisch irgendwo jetzt am Ende der Saison. Und weiter geht's.
Ja, ich wollte noch mal kurz zu dem Lars Fuchs-Ding sagen. Ich habe es, meine ich, auch damals bei der Vrabeck-Entlassung angesprochen. Die Saison hätte sie ihn noch zu Ende machen lassen sollen. Also, dann kannst du dich immer noch trennen. In der Liga sah es jetzt, also sah jetzt nicht sonderlich gut aus, aber das sah es unter Lars Fuchs auch nicht, unter Roland Kroos zeitweise auch nicht. Hättest ihn halt noch bis zum Saisonende dagelassen und dann gesagt, du entlässt ihn. Es war jetzt eigentlich auch nie die akuteste Abstiegsnot in Greifswald. Gut, aber wir gehen von Ostthüringen wieder nach Berlin. Wir springen heute hin und her. Denn da hat der Berliner AK mit 4:3 gegen Tennis Borussia Berlin gewonnen. TB hat es geschafft, die 100 Gegentore-Marke zu knacken. Da war es direkt in der dritten Minute Mantatu Ruggiero mit dem 1:0, ehe TB das Spiel zeitweise drehen konnte durch Nicol und Pilger. Jasula nochmal kurz vor der Halbzeit mit dem Ausgleich. Susek mit einem sehr schönen Sololauf zum 3:2. Dein Boy Patrick Susek, Luca. Bach macht in der 71. Minute das 3:3 und Olczyk in der 75. den Deckel drauf. Jetzt habe ich fast länger geredet, als die Highlights bei Ostsport lang sind. Die waren nämlich nur 3,5 Minuten oder so für sieben Tore.
3 Minuten und 22 Sekunden, wenn du es genau wissen willst. Ja, my boy Patrick Susek, der, ich weiß gar nicht, ich glaube, über Verträge und so weiter weiß beim BMBAK auch nichts. Jedenfalls wüsste ich davon nichts.
Ich glaube,
Natürlich
er
hoffe
hat
ich.
nur für diese Saison Vertrag gehabt,
Ich
aber
hoffe,
ich
dass er nur
hab's
für diese
auch.
Saison Vertrag hat, aus mehrerlei Gründen. Aber im Ernst, der Mann ist halt nun mal einer der wirklich guten, über diese ganze Saison hinweg guten BRKler und zeigt doch wieder in diesem Spiel TB wiederum. Ich meine, am Ende haben sie auch noch mal 3 Tore geschossen, haben ihren mitgereisten Fans auch noch mal, sag ich mal, ein bisschen was geboten, aber mal wieder 4 Gegentore geschluckt. Du hast selber 3 geschossen, wenn du damit nicht gewinnst, dann ist was falsch. Ich glaube, 102 Gegentore sind es jetzt. Es war in diesem Spiel mal wieder typisch. Das Abwehrverhalten einfach nicht existent und somit auch folgerichtig verloren. Schade. Cooler Club, coole Fans, die dann mal wieder die Liga verlassen, in die Oberliga. Vielleicht wird es ja was mit dem direkten Wiederaufstieg.
Ich werde auf jeden Fall die Daumen drücken nächstes Jahr. Unter anderem haben sie ja Tom Nattermann schon geholt. Das ist ja auch ein relativ bekannter Name in der Liga. Der wechselt zu TB ins Mommsenstadion. Also ich ärgere mich fast ein bisschen, dass ich nur 2:1 getippt habe für den BRK. Ja, ich wollte halt dieses 25 zu 100, das sieht schön aus. Aber letztes Jahr hatte der BRK am letzten Spieltag 7 zu 5 Heimerfolg gegen Rathenow. Jetzt ein 4 zu 3 Heimerfolg gegen TB. Und ja. Also, da geht immer gut was ab am letzten Spieltag.
Ich meine, während du 2:1 getippt hast, war ich wenigstens mit einer Sache richtig, und zwar, dass der BRK 4 Tore schießt. Dass sie aber 3 kassieren, habe ich ehrlicherweise nicht gedacht.
Das stimmt. Das stimmt wohl. Gut, dann gehen wir doch mal nach Chemnitz oder haben wir zu dem Spiel noch was zu sagen?
Nee, ich möchte noch eine Sache sagen.
Ja, bitte.
Beim Spiel zuvor hatte ich auch 1 richtig, und zwar, dass Meisterwitz 4 Tore schießt. Greifswald hat leider keine 4 Tore geschossen. Mehr wollte ich gar nicht
Du hast
sagen.
ja das 4-4. Ich glaube, ich hatte da 3-3 getippt oder
Ja,
so.
und ich habe dann einen draufgesetzt mit 4-4. Die Tipps dazu zu tippen waren wirklich ganz interessant. Letzte Folge.
Das stimmt ja, auf jeden Fall. Gut, dann lass uns mal nach Chemnitz gehen, die wir schon angesprochen hatten. Eingangs bei den News. Die haben gegen Viktoria Berlin gespielt, quasi. Ja, die Generalprobe vor dem Sachsen-Pokalfinale. Und die haben mit 1:0 gewinnen können, da Keller in der 11. Minute bereits getroffen hat. Ist ja ein Eigengewächs. Darauf wird man in Chemnitz nächstes Jahr viel setzen müssen. Kleine Anekdote an der Stelle. Ich habe mir heute Morgen nochmal die Highlights angeguckt. Da ist es 1:0 gefallen. Dann habe ich so 20 bis 30 Sekunden nicht hingeguckt und habe auf eine Nachricht geantwortet. Guck wieder hin. Und mit einmal wird gesagt, 73. Minute. Und ich dachte mir, hä? Was ist in den anderen 60 Minuten passiert? Ja, wie bei einigen Spielen hat man gemerkt, die Luft war raus. Sonderlich viel ist eigentlich nicht passiert und ehrlicherweise habe ich zu dem Spiel auch gar nicht viel zu sagen, außer dass, und ich weiß nicht, ob du es dir angesehen hast, die wievielte gelbe Karte hat Inanna von Victoria in diesem Spiel gefangen?
Oh fuck, der hatte so richtig viel. Oh, es ist eine herausragende Frage. Ich sag, es ist die. Der schon über 15 gehabt? Ich sag, es ist die 14.
Die 15. ist es
Ah!
tatsächlich. Ogbaize hat auch mitgemacht, hat auch die 10. gelbe Karte gesehen. Also was Viktoria Berliner gelben Karten sammelt, das ist wirklich Platz 1 in der Regionalliga-Tabelle, glaube ich mal. Aber wie gesagt, also zu dem Spiel gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Der CFC war die bessere Mannschaft, auf jeden Fall, fand ich. Das 1:0 geht auch voll in Ordnung. Dennoch war es highlightarm. Sie können vielleicht sogar auf 2:0 stellen. Aber am Ende des Tages ist das mit dem 1:0 alles gut bezahlt. Wollen wir weiter? Wir gehen zurück nach Ostthüringen. Da hat nämlich der FC Karlshausener durch ein 1:1 gegen Hertha 2 die inoffizielle Thüringen-Meisterschaft für sich entschieden. Man ist doch noch auf Platz 2 gekommen. Abdulatif, was in Minute 67 mit dem 1:0 für Hertha BSC, zweite Mannschaft, bevor Morisene mit seinem ersten Saisontreffer das 1:1 in der 90. markieren konnte. Und also ich weiß nicht, wie viel du von dem Spiel gesehen hast oder was du noch im Kopf hast, aber es ist sehr frustrierend gewesen anzusehen im Stadion. Jena war optisch auf jeden Fall die viel bessere Mannschaft, aber der letzte Pass kam irgendwie nie so richtig an. Kraus kam zur Halbzeit zu seinem Comeback nach Verletzung. Jena war die bessere Mannschaft und Hertha BSC kontert sie einfach aus. Mustergültig geht 1:0 in Führung. Dann hat Kraus nochmal eine Riesenchance mit einem Kopfball aus 2, 3 Metern, den er dann auf den Boden setzt. Der fliegt dann an die Oberkante der Latte und irgendwie treiben sie den Ball am Ende doch noch rein durch, ja, einen Freistoß, Kopfballverlängerung und dann macht Hähne den selbst rein. Und es geht 1:1 aus. Bisschen ärgerlich für Jena, aber am Ende kann man das, denke ich, unterschreiben. Vor allem, weil man damit zum zweiten Mal oder zum zweiten Mal in Folge die Vizemeisterschaft klar machen konnte. Ich war nicht unzufrieden.
Ja, passt. Ich habe mir auch gerade noch mal extra die Kraus-Chance angeschaut, dass wir den übers Tor setzt, ist schon wirklich kriminell.
Da merkst du, dass er sonst kein Kopfballspieler ist,
Das
das
ist
ist
kein Kopfballungeheuer, der Mann, das muss man auch sagen. Nichtsdestotrotz hat Jena definitiv das optische Übergewicht in diesem Spiel gehabt. Hertha halt mit einem schönen Konter. Am Ende haben sie das ja dann noch mal über die Linie gewirkt. Nach diesem Freistoß, wo es dann, glaube ich, die Nummer 6 ist. Ich habe keine Ahnung, wer eure Nummer 6 ist, ehrlicherweise gerade aus dem Kopf. Rückennummer technisch ist, die es dann über die Linie bringt. Ach, Hähne war es, genau. Mein Gott, ich bin auch wieder völlig
Ich
durch.
wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
Nee, passt hervorragend, Szene. Der ihn dann über die Linie wirkt mit seinem Schädel. Und ja, Jena jetzt gewinnen können, haben sie nicht. 1:1. Ich meine, das Ziel haben sie ja trotzdem erreicht, was sie wollten.
Ganz genau. Dann wieder weg aus Ostthüringen, oder?
Wieder weg aus Ostthüringen.
Dann fahren wir jetzt erstmal nach Potsdam. Denn da unterlag der SV Babelsberg 03 Lokomotive. SV Babelsberg 03 mit 0:3 Lokomotive Leipzig. So wollte ich sagen. Da war es ein Doppelpack von Attilgan in Minute 14 und 59 zum 0:1 bzw. 0:2, bevor Heinke in der 69. Minute den Deckel drauf machen konnte. Bei Babelsberg unter anderem war Haran im Tor, der Ersatzkeeper, der auch den Verein verlassen wird jetzt nach der Saison, beziehungsweise nach diesem Spiel. Er ist jetzt quasi schon raus, gibt ja keins mehr für Babelsberg. Ja, und sah etwas unglücklich aus beim 0:1. Natürlich kein Torwartfehler, ist halt ein bisschen ärgerlich aus kurzer Distanz ins kurze Eck, ins Torwarteck quasi. Sah ein bisschen doof aus, aber um Gottes Willen kein Torwartfehler. Lok hat das generell ziemlich gut und solide runtergespielt. Es gab ein, zwei Gelegenheiten noch von Çakmak in der ersten Halbzeit für die Babelsberger, die dann durchaus auch auf 1 einstellen können. Aber da war es zum Beispiel Isadoan, der nach eigenem Patzer, als er Steinborn den Ball in die Füße spielt, gut pariert und seinen Fehler wieder wettbügelt. Ja, und dann Lok war einfach die bessere Mannschaft und hat sich in Topform gezeigt vor dem Sachsen-Pokalfinale am kommenden Samstag.
Auch hier wieder relativ wenig hinzuzufügen. Lok mit einer sehr, sehr soliden Einstellung. Babelsberg, ja, auch ähnlich wie Greifswald, geht um nichts mehr. Pro Luft war raus. Durch das Ding ein, zwei Chancen gehabt in Form von Çakmak unter anderem. Aber nicht so gefährlich, dass es irgendwie ansatzweise nennenswert wäre. Und so geht das 3:0 für Lok völlig in Ordnung, die auch eine gute Partie abgeliefert haben und sich jetzt definitiv auf das Pokalfinale gegen Chemnitz freuen dürfen. Das dann hoffentlich am 3. Juni stattfinden wird.
Ganz genau. Dann bleiben wir bei einer Leipziger Mannschaft und bei einer Brandenburger Mannschaft. Ihr merkt, wir haben jetzt schon wieder 8 Spiele durchgekaut. Ich habe keine Ahnung, wie schnell das jetzt ging. Wir kommen zu Spiel Nummer 9. Da gab es die Partie BSG Chemie Leipzig gegen Energie Cottbus. Es gab keine Tore. Es gab viel Diskussionsbedarf vorm Spiel. Bevor ich aber darauf eingehen möchte, will ich noch kurz sagen, Dennis Lamar hat sich eine sehr schlaue gelb-rote Karte abgeholt und wird Energie im Relegationshinspiel gegen Unterhaching fehlen. Wollen wir zuerst über das Lamar reden kurz oder über das, was vorm Spiel war? Wobei ich denke, dass das vorm Spiel der größere oder größte Diskussionspunkt ist und wir den vielleicht nach hinten
Es ist
schieben.
beides ein Diskussionspunkt. Es ist beides ein Diskussionspunkt, aber
Lass
der
uns
vorm
zuerst die
Spiel.
Gelb, lass
Wir
uns
können
zuerst die
gerne.
Gelbrote machen, weil dann das vorm Spiel ist wahrscheinlich ein bisschen mehr zu bequatschen.
Ja,
Das,
definitiv.
dann lass uns kurz die Gelbrote abhandeln, weil vom Spiel zum Spiel gab es jetzt nicht. Es gab auf beiden Seiten gute Chancen. Es gab einen gehaltenen Elfmeter.
Von Sebald
Und
gegen Mast.
genau, auch da gab es die erste gelbe Karte für Slamar. Das war auch
Zu
eine richtige
Recht,
Entscheidung, kommt
ja.
er zurecht. Die zweite gelbe Karte, aka Gelb-Rot, gab es in Minute 81, genau, 81. Willst du schildern, was passiert ist?
Es ist relativ simpel. Das müsste ein Standard für Cottbus gewesen sein, eine Ecke. Ballard fängt den, Cottbus rennt zurück, Slamar. Auf dem Weg zurück will Bellot so, sage ich mal, so halbwegs dran hindern, den abzuschlagen. Borgmann, wie er selbst schildert im Interview nach dem Spiel, sagt, dass er da wegbleiben soll. Slamar bleibt weg, fest. Bellot eigentlich wirklich nicht stark an. Also, es ist gefühlt nur ein Tätschel. Bellot macht viel draus, legt sich auf den Boden wie ein sterbender Schwan. Slamar kriegt eine gelb-rote Karte. Es wurde nach dem Spiel von Axel Borgmann auch selber gesagt, dass nach Regelauslegung, wenn der Schiedsrichter sagt, dass der Schiedsrichter wahrscheinlich sagen würde, nach Regelauslegung muss er das machen. Wobei der betreffende Energiekapitän das nicht ganz so sieht, aber gut, das ist jetzt mal dahingestellt. Ich persönlich sehe es aber auch ehrlicherweise nicht ganz so. Denn ja, wenn du sagst, du musst nach dem Regelwerk pfeifen, ich bin kein Regelwerkexperte, mein Gott, ich bin kein Schiedsrichter, sage ich auch ehrlich. Für mich ist es aber trotzdem viel zu wenig bei der Linie in diesem Spiel, die es gab. Du musst auch brauchst ein bisschen Fingerspitzengefühl und Bellot. Ich will ihm da nichts unterstellen, aber für mich ist das einfach ein sterbender Schwan, der da auf einmal auf den Boden fliegt. Das ist viel zu übertrieben, wie er sich da fallen lässt. Er macht da viel draus, nimmt halt mit die gelb-rote Karte. Verstehen tue ich's. Müssen tust du es nicht am letzten Spieltag, aber gut, jetzt ist es nun mal so, Slamar. Das muss man ja auch dazu erwähnen. Hat es auch gar nicht nötig gehabt, da überhaupt hinzugehen. Völlig unnötig das Ganze. Das heißt, er hat definitiv auch eine eigene Schuld dran, weil das war einfach nicht nötig. Das Risiko hat er selbst getragen. Kannst du jetzt aber viel drüber streiten, ob das so nicht ist oder nicht. Ich meine, wenn du jetzt Chemiker bist, wirst du wahrscheinlich sagen, dass es eine absolut verdiente gelb-rote Karte ist und dann ist es auch okay.
Ja, ich finde, es ist einfach dumm von Slamar.
Ja,
Also
das
richtig
definitiv.
bescheuert. Warum? Ich weiß nicht, ob man als Schiedsrichter in der Situation so viel Fingerspitzengefühl haben kann überhaupt, um da keine gelbe zu zeigen. Das
Ich
weiß ich
finde
halt
schon,
ehrlich nicht. Ich glaube,
also
wenn.
ich finde schon, ich finde, das ist, also du kannst diese gelbe Karte geben, aber ich finde es lächerlich, diese gelbe Karte. Ich finde es einfach zu wenig. Ich finde es zu wenig, wenn du sagst, es ist ein Foul, okay, aber daraus jetzt irgendwie eine großartige Show zu machen und da eine gelbe für zu zeigen, gibt eine Verwarnung, ist, also eine gelbe Karte ist dafür einfach viel zu übertrieben für das kleine bisschen.
Ich
Ich
sag mal
finde
so, ja.
diesen Kontakt einfach zu wenig. Ich finde das, es ist, ich finde das einfach zu wenig. Ich finde im Vergleich, wie Slamar Bellot berührt und wie Bellot dann fällt. Diese zwei Dinge passen nicht zueinander. Das funktioniert für mich nicht.
Ich sag's immer so, ich stell mir es vor, wenn es bei Jena passiert wäre und ich hätte mich wirklich extrem aufgeregt, glaube ich. Also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, dass du oder sich andere Cottbus-Fans darüber echauffieren. Auch mein erster Gedanke war, boah, dafür gelb, das ist schon hart. Aber ich weiß nicht, wenn man es pfeift, muss man, glaube ich, die gelbe geben. Ich weiß nicht, wie groß der Ermessensspielraum für Schiedsrichter in der Situation wirklich ist. Es ist halt super dämlich. Also ich tue mich wirklich auch schwer, wie man merkt. Ich nehme da mal wieder so ein bisschen von außen die Haltung ein und sage viel,
Sei die
aber
Schweiz, ist alles gut.
rede. Ja, genau. Ich bin
Ich
einfach die
finde
Schweiz
es
in dem
wirklich in Ordnung,
Fall.
weil ich guck's mir gerade nebenbei nochmal an. Wie gesagt, ich bleib bei meiner Meinung, aber ich verstehe auch, wenn du sagst, wenn du es pfeifst, dann gibt eine gelb und dann ist es gelb-rot. Und ich bin ja auch völlig der Meinung, dass Slamar halt einfach nicht so hingehen darf. Da gehe ich auch ja mit. Wie gesagt, alles gut, gar kein Stress.
Gut, dann kommen wir jetzt zum stressigen Teil des Spiels, würde ich sagen.
Ja, genau, weil das Spiel selber war eigentlich relativ nix. Das Formspiel war dann interessant.
Genau,
Wenn du.
und da war es so, ich leite das ein, du darfst dann gern dazu sagen, was genau vorgefallen ist oder wie du das siehst auch. Es war so, dass es eine angemeldete Choreografie der Chemiefans gab. Heute kam auch eine Verlautbarung von Chemie Leipzig. Es ging wohl um das Königreich Leutsch. Davon habe ich zum ersten Mal selbst gehört, dass im jetzigen Stadtteil quasi, ja, worauf der quasi fußt. Und das sollte eine Anlehnung daran werden, eine Choreografie, wenn ich das dann komplett richtig verstanden habe. Die Polizei hat dann gesagt, nö, das Banner, das ihr hier tragt, das ist zu groß, das nehmen wir nicht, das beschlagnahmen wir jetzt, obwohl alles angemeldet war. Reinste Schikane, sagen viele. Und da stimmst du zu.
Ich stimme bei einigen zu. Also ich habe es vor, auch während dem Spiel getweetet. Es ist eine absolute Frechheit. Also um auf die Choreo selber nochmal einzugehen, das hat keinen verletzt, nix. Diese Choreo sollte eben auf das Adelsgeschlecht Leutsch, nachdem der Stadtteil Leipzig-Leutsch eben benannt ist, anspielen. Zu sehen war ein etwas, also meines Wissens nach, abgewandeltes Wappen dieses Adelsgeschlechts. Und somit wollten die Chemiker und Chemikerinnen eben das Königreich Leutsch ausrufen. Hat also keinem wehgetan, eher im Gegenteil, da stimme ich auch völlig mit den Chemikern zu, hätte es ja eigentlich, sage ich mal, ein bisschen Bewusstsein für die Geschichte der Stadt, eben mit dem Adelsgeschlecht Leutsch und so weiter, was gebracht, ja. Dass man das Ganze dann mit wirklich völliger Schikane verbietet, beziehungsweise diese Choreografie ohne jeglichen Grund beschlagnahmt, aus dem Gro mit dem Grund Beweissicherung und sie sei ja nicht angemeldet gewesen, ist wieder ein weiteres pures Versagen der Polizei Sachsens und Polizei Leipzigs. Es war ja nicht der einzige Aufreger der Polizei Leipzig-Sachsen in diesem Spiel, denn vor dem Spiel gab es ja auch die Aktion, dass man völlig ohne Grund und völlig ohne jede Not die Cottbus-Fans, die Auswärtsfans über den Heimbereich bzw. im Heimeingang durchschleuste zum Gästebereich. Also heißt, man hatte das Gefühl, man möchte damit Provokationen eben haben bzw. provozieren. Völlig unnötig und einfach. Also mir fehlen da wirklich die Worte für. Total bodenlos. Danach gab es ja dann, um wieder auf die Choreo-Sache anzusprechen zu kommen, erstmal 20, das Spiel wurde ja 19 Minuten später angepfiffen als eigentlich geplant. Grund dafür war ja, dass die Chemiker, die Spieler eben in der Kabine erst blieben und dann rauskamen mit den Energiespielern, dann aber statt das Spiel normal zu beginnen, in den Zeichen setzten, indem sie in den Block gingen und mit ihren Fans eben, ich weiß nicht, zu feiern könnte man es nennen. Fand ich sehr, sehr schön, muss ich zugeben. Fand ich echt herausragend. Stand ja auch zwischenzeitlich ein Spielerbruch, beziehungsweise überhaupt gar nicht erst zum Spiel anzutreten im Raum. Darauf wurde ja im Endeffekt verzichtet. So gab es also ein sportliches, irrelevantes 0-0 und ein absolute No-Show der Polizei Sachsen, wie so oft. Ja, falls du da noch was hinzuzufügen hast, gerne.
Ja, nur um es nochmal fürs Protokoll zu erwähnen, natürlich vollste Solidarität, ist Fankultur und Fandasein. Fußball gehört den Fans. Und dazu gehört auch, dass Fans, wenn sie ihre Choreo angemeldet haben, was ja wohl ganz offensichtlich der Fall war, die durchziehen dürfen, dass es keine Schikane von Ordnungskräften geben darf. Chemie Leipzig hat in ihrem Stadion Hausrecht. Die Choreo war genehmigt. Es kann nicht sein, dass die Polizei Sachsen zum wiederholten Male, und ich beziehe das jetzt nicht nur auf Chemie, sondern generell, dass die Polizei Sachsen zum wiederholten Male im Fußballkontext derart negativ auffällt. Natürlich vor allem bei der BSG und ein Schelm ist, der Böses denkt, warum das der Fall sein könnte. Warum wohl? Go figure. Kann absolut nicht sein. Und ich finde es eine absolute Frechheit. Und da reden wir noch gar nicht darüber, dass Auswärtsfans ganz offensichtlich am Eingang, wo die Heimfans das Stadion betreten, langgeführt wurden. Sorry, Alter, das geht einfach nicht fit. Und wie gesagt, vollste Solidarität. Da ist man, wie man immer so schön sagt, in den Farben getrennt, aber in der Sache auf jeden Fall vereint. Das geht einfach nicht klar.
Genau, da, wie gesagt, gehe ich völlig mit, vollste Solidarität, bleibe ich auch absolut bei. Das, um nochmal ein letztes Wort zum Spiel, beziehungsweise nach dem Spiel zu richten, weil es ja auch einen kleinen Aufreger gab, wo Wolitz und Jagacic sich, sage ich mal, ein bisschen einen fröhlichen Saisonabschluss gewünscht haben, Stirn an Stirn ein bisschen aneinander geraten sind, aber sich dann im Endeffekt, weil ich denke mal, viele haben nur die Szene gesehen, über der MDR hat es ja geteilt. Sich dann aber auf der Pressekonferenz wieder umarmt haben, Jagatic dem FC Energie Cottbus die Daumen gedrückt hat für die Relegation aufgrund da der FC Energie ja der Vertreter des ostdeutschen Fußballs dann eben ist und allgemein Jagatic ja auch nichts gegen den Energie hat. Es war jetzt gar nicht schlimm, wer weiß, was da passiert ist, das weiß keiner. Hitzig war es ja eh schon von vornherein mit der ganzen Situation vor dem Spiel. Deswegen aber halb so wild. Emotionen gehören dazu. Passiert und ist ja alles gut ausgegangen. Jo. Was denke ich mal im Großen und Ganzen.
Auf
Bis
jeden
auf
Fall.
das Einzige, was es noch gab, aber das ist nur schnell am Rande erwähnt, dass es halt eben ein, zwei Chemiker gab, die sich darüber aufgeregt haben, dass dann halt die Energiefans, sage ich mal, nicht wie die Heimfans die Fresse gehalten haben, auf gut Deutsch gesagt, sondern weiter Stimmung gemacht haben. Kann man jetzt halten, was man von will. Wird beides in Ordnung, sage ich ehrlich.
Dann halten wir das mal so, machen eine ganz kurze Pause und melden uns dann zurück mit dem Finaltag der Amateure. Luca, wir haben es geschafft. Wir haben den 34. Spieltag. Wir haben 34 Spieltage durchgekaut. Die erste Saison ist quasi fast am Ende und nicht mehr viel. Dann haben wir auch endlich wieder Sommerpause.
34 Spiele, beziehungsweise Spieltage lang, Leidenschaft, Champions League des Ostens, die geballte Qualität des Fußballs. Was will man mehr? Aber jetzt, glaube ich, brauchen wir alle langsam aber sicher dann irgendwann mal eine Pause.
298 Spiele müssen es, glaube ich, sein, wenn ich das jetzt, oder vielleicht auch mehr, ach, Kopf rechnen. Es war heute den ganzen Tag warm. Ich war schon mal Fußball. Das reicht dann auch irgendwann. Jedenfalls, wir kühlen uns kurz ab. Bis gleich. Ja, also in der Pause habe ich gerade noch auf den Taschenrechner geguckt. Es waren natürlich 306 Spiele. Das muss man natürlich auch korrigieren. Meine Mathefähigkeiten haben halt auch nachgelassen. Dann gehen wir mal zum Finaltag der Amateure. Und da haben wir vor allem drei Landespokale, in denen wir Regionalliga Nordost Vertreter haben und auch nochmal drei andere. In Berlin, wie wir alle wissen, gibt es ja keinen RLNO-Vertreter, aber dafür TuS Maccabi Berlin gegen Sparta Lichtenberg. Das Spiel wird um 12:15 Uhr angepfiffen. Komm, Luca, sag mal, wer gewinnt das? Auch überhaupt keine Ahnung.
Boah,
Ja.
Alter.
Also zur
Ich gehe, ich gehe.
Einordnung: Maccabi Berlin ist in der Oberliga Nord und Sparta Lichtenberg steigt jetzt in die Oberliga Nord auf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die sind noch in der Berlin-Liga.
Ich gehe jetzt einfach mit Sparta Lichtenberg, weil sie damals den BFC komplett vergenussferkelt haben.
Dann nehme ich Maccabi Berlin.
Perfekt.
12:15 Uhr. Alle Spiele wie immer natürlich in der Konferenz zu sehen. Bei der ARD und wahrscheinlich auch viele Spieler bei den Dritten, außer beim RBB höchstwahrscheinlich, die machen eh wieder nichts. Gut, dann das Vorjahreshalbfinale in Sachsen-Anhalt wurde dieses Jahr zum Finale. Am Samstag um 12:15 Uhr trifft Einheit Wernigerode auf den Halleschen FC. Einheit Wernigerode, wie wir alle wissen, Oberliga Süd. Und Halle konnte ja vor einigen Wochen den Klassenerhalt in Liga 3 feiern. Luca, du bist dran, wer gewinnt?
Oh. Oh, schwierig. Ich sag einfach mal Wernigerode, weil ich Bock hab.
Gut, dann, wenn du Wernigerode nimmst, nehme ich Halle. Du siehst, wo das hier hinführt.
Ja, ich sehe schon, es ist irgendwie lächerlich.
Weil
Ey.
im Landespokal Thüringen werde ich zuerst tippen. Das sage ich jetzt schon. Aber bevor wir nach Thüringen kommen, gehen wir doch mal nach Mecklenburg-Vorpommern. Um 14:15 Uhr spielt FSV Einheit 49 Ueckermünde gegen den Rostocker FC. Der Rostocker FC ist ja, soweit ich das richtig im Kopf habe, Zweiter in der abgelaufenen Oberliga Nordsaison geworden, beziehungsweise ich glaube, die ist noch gar nicht richtig durch, aber
Ja,
Rostock
es ist so
2
gut wie durch und
ist
Rostock 2
durch.
steigt da leider auf.
Genau. Und Ueckermünde ist in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern. Ja,
Also
wer
hier ist für
gewinnt?
mich, ist mein Tipp, kann ich auch ganz einfach begründen. Ich tippe auf dem FSV Einheit 49 Ueckermünde, einfach nur, weil mich der Name ganz giftig anschiebt, ja.
Dann nehme ich den Rostocker FC.
Ja, du bist halt heute langweilig unterwegs, aber gut, du musst selber auf das tippen, was ich nicht tippe.
Ja, genau so. Deswegen werde ich jetzt beim Landespokal Thüringen, um den es jetzt geht, über den wir ein wenig ausführlicher reden, was anderes tippen als du. Oder zuerst tippen, sag mal so. Denn da empfängt am Samstag um 12:15 Uhr der FC Karlsruhe Jena Wacker Nordhausen. Und warum sage ich empfängt? Weil das Spiel in Jena stattfindet. Wir haben es ja schon öfter mal bequatscht. Ich glaube, wir hatten auch ja die Verlautbarung, die es vor einigen Wochen vom Thüringer Fußballverband gab, mitgeteilt, dass das Spiel endgültig in Jena bleiben wird. Es wurde ja zuerst vor einem Gericht gekippt, dann ging der TFV selbst in Berufung und scheinbar, laut TFV, hat Wacker Nordhausen die zu tragenden Gerichtskosten nicht bezahlt und deswegen wurde das Ergebnis des anderen Gerichts annulliert und das Spiel bleibt doch in Jena. Man muss natürlich dazu sagen, es ist in Thüringen auch verdammt schwer, ein gutes Stadion zu finden, das nicht in Jena oder Erfurt ist. Ja, Gera ist cool, nur ist das Stadion in Gera an dem Tag belegt. Dann gibt es noch Meusewitz. Ich glaube, in Gera ist irgendwie ein Konzert in dem Stadion an dem Tag irgendwie. Also es ist eine andere Veranstaltung jedenfalls. Ich habe mich da auch ehrlicherweise nicht weiter eingelesen. Da gibt es natürlich noch Meusewitz. Nur das Problem ist, Wacker Nordhausen hat ja schon damit argumentiert, dass die Reise nach Jena sehr lang und strapaziös ist. Wir reden da ungefähr Pi mal Daumen von 1,5 Stunden Busfahrt für eine Fahrt. Das macht dann 3 Stunden Bus am Tag. Ja, Meusewitz ist selbst von Jena, also als ich nach Meusewitz gefahren bin, haben wir eine Dreiviertelstunde, eine Stunde gebraucht ungefähr, würde ich jetzt so ganz grob schätzen. Ja, dann wäre Wacker Nordhausen noch länger im Bus. Nun ja, und Erfurt wird nicht klappen, wenn Jena spielt. Das hat man schon mal. Da fährt halt niemand hin. Und das wollen die Erfurter auch nicht. Andersrum wäre es bei Jena, wenn Jena nicht im Finale wäre und Erfurt stattdessen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das Spiel in Jena wäre. Dann wäre es wahrscheinlich im Steigerwaldstadion. So, und jetzt haben wir so lange über das Stadion geredet und über die Stadionfrage besser gesagt. Zum Spiel. Ja, ich mache es, glaube ich, nicht so, wenn ich sage, Jena ist hier der glasklare und haushohe Favorit. Zweiter geworden jetzt in der Regionalliga Nordost. Wacker Nordhausen kämpft immer noch gegen den Abstieg, ist akut abstiegsbedroht in der Oberliga Süd. Also, ich wäre sehr überrascht, wenn Jena dieses Spiel nicht gewinnt und deswegen sage ich, Jena gewinnt das.
Ich sag dann natürlich, dass der FSV Wacker Nordhausen das Ding gewinnt.
Ja,
Aus
klar.
dem simplen Grund einfach, Überraschung gibt's immer, der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. 1 Euro ins Phrasenschwein, das müssten eigentlich mehr sein, weil das ist schon eigentlich, das ist echt bodenlos. Nichtsdestotrotz, ich muss natürlich auf den FSV Wacker Nordhausen tippen. Möge die viel zu lange Anreise von einer unfassbaren Stunde und halben nicht zu viel für sie sein.
Ja. Soweit ich weiß, wurden die 600 Gästetickets, die Nordhausen bekommen hat, direkt abgekauft. Und es ist ja so, sie haben quasi einen Gästeblock, wie alle Vereine auch in der Liga gehabt haben, den A-Block, der umfunktioniert wurde zu Saisonbeginn. Und sonst, wenn halt Nordhausen-Fans kommen, sind sie dazu angehalten, neutrale Kleidung anzuziehen. Worüber sich auch echauffiert wurde, wo ich mich dann auch wieder frage,
Welche
ja,
Fans?
nein, wo ich mich einfach frage, Leute, ich will es nicht zur eigenen Sicherheit sagen, aber es ist zu eurer eigenen Sicherheit.
Ja,
Also, wenn du dich
aber
da mitten auf die Nordtribüne, also jetzt nicht, Nordtribüne ist ja nicht da, wo die Ultras von Jena sind und die Südkurve steht, wenn du auf die Nordtribüne gehst und da mit deinem Wacker Nordhausen-Schal stehst, wäre ungemütlich. Also, kauft euch Tickets, aber kommt lieber in Zivil.
andererseits muss man auch sagen, muss das sein?
Na, ich sage, um Gottes Willen, ich sage nicht, das wäre gut, wenn die da eins auf die Schnauze bekommen, aber
Ja, aber Fußballfans sind immer, gibt immer Vollidioten. Ja, hast ja schon recht.
also es ist
Aber
halt zur eigenen Sicherheit und ich will es auch keinem vorschreiben oder so, aber also wenn ich mal auswärts fahre, was im Jahr vielleicht 4, 5 Mal pro Saison vorkommt, dann fahre ich auch immer zivil.
okay, ich
Aber
nicht. Aber ich verstehe es. Ich verstehe es definitiv.
das muss natürlich jeder für sich wissen. Die Aufregung darüber, Tickets können sich ja jeder kaufen. Es ist ja quasi ein offener Verkauf, außer jetzt direkt für den Gäste-Fanblock und für die Südkurve oder wo die Südkurve gerade beheimatet ist, im Block E. Da gab es den nur zum Teil. Und sonst kann sich ja jeder sein Ticket oder jede Person ihr Ticket kaufen. Aber die Aufregung darüber verstehe ich nicht so ganz, aber das müssen auch andere Leute entscheiden, ob sie sich darüber abfacken möchten oder nicht. Ja, Thüringen wäre durch.
Thüringen wäre durch.
Thüringen wäre durch. Dann parallel um 12:15 Uhr sind direkt zwei Regionalliga- und Ostvertreter im Einsatz und zwar in Brandenburg. Da empfängt Energie Cottbus den FSV Luckenwalde. Und warum sage ich auch hier empfängt? Denn ihr ratet richtig, auch Cottbus hat ein Heimspiel im Pokal.
Ja, es ist dieses Jahr mal nicht das der Werner Seelenbinder Stadion in Luckenwalde, sondern das Stadion der Freundschaft in Cottbus. Auch hier gestaltet sich das Ganze ja ähnlich wie Marco, wie bei Markus in Thüringen. In Brandenburg ein geeignetes Stadion zu finden, ist etwas schwierig, denn entweder du nimmst das Stadion der Freundschaft in Cottbus, was natürlich jetzt für den Energie ein Vorteil wäre. Du nimmst das Werner Seelenspinner Stadion in Luckenwalde, was für Luckenwalde zwar ein Vorteil wäre, aber ehrlicherweise bei den, sag ich mal, Mengen, die das ganze Spiel anziehen wird, wird das kleine Stadion das auch einfach nicht gerecht. Das haben wir letztes Jahr schon gesehen und das sollte ja unbedingt vermieden werden, weshalb es ja dieses Jahr nicht dort stattfindet. Woher,
Da
glaube ich, auch die
müsste ich
Politik.
kurz einhaken. Ich glaube, es ist nur nicht dort, weil es in Luckenwalde eine Art Stadtfest oder sowas gibt.
Und die
Das
Polizei
wäre
dann
wieder in
gesagt hat, dass es
Luckenwalde
zu viel
gewesen.
wäre.
Genau.
Ja, aber für mich persönlich ist es eigentlich eher etwas fadenscheinig. Es gab ja letztes Jahr schon Ausschreitungen, da war es nur ein kleiner Dorfclub namens Grischow, auch Dortmund 2 genannt. Ich meine, das Werner Seelenbinder Stadion in allen Ehren, um Himmels Willen. Aber es ist halt einfach für so ein Spiel nicht ausgelegt, meiner Meinung nach. Und da ist das, was es jetzt ist, nämlich das Stadion der Freundschaft, natürlich wesentlich besser.
Und das dritte Stadion, das Kali, das nimmst du halt auch nicht.
Das Kali nimmst du nicht, weil das wollen auch hier Babelsberg will es nicht und Energie will es nicht. Und ich kann ehrlicherweise nicht sagen, wieso es aber auch nicht Frankfurt-Oder geworden ist, weil das wäre ja auch gar nicht mehr so klein gewesen. Da kann ich aber ehrlicherweise nicht sagen, wieso. Vielleicht weiß es jemand, gerne schreiben, wenn nicht. Wer weiß, vielleicht baufällig, wer weiß es nicht.
Also
Keine
in
Ahnung.
Thüringen wurde ja auch damit argumentiert, dass dann für die TV-Übertragung das besser aufbereitet werden kann. In Jena beispielsweise als in Gera, weil es in Gera dann teurer wäre. Vielleicht auch ja die Baufälligkeit in Frankfurt
Ja,
oder. Also
es
aber
wird
ganz, ganz ähnliches Problem, auf jeden Fall ganz ähnliche Problematik, sowohl in Thüringen als auch in Brandenburg.
völlig richtig. Da ist Cottbus dann natürlich immer noch der beste Standort. Auch der größte Standort, das muss man ja auch ganz klar dazu sagen. Mal von der Stadionfrage weg zum sportlichen Luckenwalde, der den Klassenerhalt in der Regionalliga Nordost gesichert, wie wir es ja schon oft gesagt haben. Cottbus eben als Meister für die Relegationsspiele gegen wahrscheinlich Unterhaching qualifiziert. Das Spiel wird natürlich für beide Seiten, ich erwarte persönlich einen Kampf, denn Luckenwalde wird das natürlich wollen, Energie genauso, von den eigenen Fans, von den wahrscheinlich hauptsächlich eigenen Fans angepeitscht. Erwarte ich ein spannendes Spiel, erwarte ein hartes Spiel. Derby möchte ich das ganze Ding nicht nennen, auch wenn das andere tun, denn das ist kein Derby, sorry, aber mein Gott, es ist ein Brandenburg-Duell, es wird hitzig, bin ich mir sehr sicher, es wird spannend. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass Cottbus am Ende aufgrund der Qualität und aufgrund des Vorteils wahrscheinlich eine etwas größere Kulisse vor eigenen Fans Energie ziehen kann und eben die Nase vorn hat und das Ding so wie im Vorjahr mit 2:1 nach Hause holt. Nee, 2:0 war es im Vorjahr. Dieses Jahr 2:1. Christian Flath irgendeinen Freistoß reingeguckt oder so.
Ja, es sind natürlich jetzt sehr schwere Wochen für Cottbus. Eine anstrengende Saison ist zu Ende gegangen. Jetzt kommt der Finaltag der Amateure und direkt ein paar Tage später kommt die Relegation. Natürlich ist Cottbus haushoher Favorit. Da muss man nicht drüber reden, aber also ich meine, wenn jemand Cottbus bespielen kann, irgendein Underdog, auch in der Liga, dann ist es Luckenwalde.
Es war jetzt einmal die Saison.
Ja, aber die machen Cottbus immer das Leben zur Hölle in jedem Spiel.
Man muss sagen, prinzipiell kleine Mannschaften machen Cottbus immer das Leben zur Hölle. Man beachtet
Ja.
Lichtenberg, Meuselwitz,
Erfurt.
Luckenwalde. Kann man so sehen? Kann man so sehen,
Aber
ja?
ich hoffe, dass die RWE-Fans schon nicht mehr zuhören, sonst kriege ich einen Shitstorm. Ja, ich überlege gerade, gewinnt Cottbus erst den Brandenburg-Pokal und dann vielleicht noch die Relegation. Ich glaube, die werden nicht beides ziehen.
Also ich meine, wenn du jetzt mal guckst, ich meine, beides ist wichtig für Energie, weil im DFB-Pokal geht es genauso um sehr, sehr viel Geld. Aber wenn sie eins von beiden ziehen, ist es halt, ja, eigentlich, es ist echt schwer. Ich hoffe natürlich, dass sie beides ziehen. Aber wenn du es so siehst, wäre halt die Relegation wichtiger. Und du musst eh
Ja.
auf Luckenwalde tippen.
Ja, aber eben. Ich tippe auf Luckenwalde natürlich, aber mache ich das auch wirklich aus ganzem Herzen oder einfach nur aus Prinzip jetzt? Nee, komm, ich glaube auch wirklich dran. Luckenwalde schafft den Upset. Und nicht nur, weil ich das tippen muss, dass ich was anderes habe als du, aber ich glaube, Luckenwalde gewinnt 5-3 im Elfmeterschießen. Oder so. Irgendwie im
Dann bin ich aber
Elfmeterschießen.
gebrochen, aber wenn wir dann einen Tag nach meinem 18. aufsteigen in Haching, bin ich auch zufrieden.
Oh, dann feiern wir bald wieder Geburtstag im Regionalliga Nordost-Podcast. Mein Gott, ich hab's vergessen. Klemme, natürlich auch an der Stelle nochmal alles Gute nachträglich.
Was? Okay,
Das
wusste ich auch nicht. Alles gut, Habibi.
viel, viel zu spät. Aber gut, dass du das Wort Geburtstag gesagt hast. Hoffentlich hört er uns doch zu. Ja, wird auf jeden Fall sehr spannend zu sehen sein. Ich kann es nicht sehen. Ich bin ja in Jena. Was ich vielleicht sehen kann, höchstwahrscheinlich nicht, aber theoretisch, wäre unsere letzte Partie, über die wir reden. Und das ist die, ich denke, an sich eigentlich auch spannendste auf dem Papier. Das angesprochene Sachsen-Pokalfinale zwischen Lok Leipzig im Plache. Also wir haben wieder mal ein Heimspiel für einen RLNO-Vertreter gegen CFC. In Sachsen ist es ja so, dass zum Halbfinale gelost wird, wer Heimrecht im Finale hätte. Wenn also zum Beispiel zwei, wie in diesem Fall Viertligisten, aber auch zwei Drittligisten gegeneinander spielen, kriegt der Heimrecht, der nach der Halbfinalauslosung schon gelost wurde. Oder, ja. Also. Ganz einfach. Oder halt die niedrigklassigere Mannschaft. Da beide in der gleichen Liga spielen, entfällt das natürlich. Und Lok Leipzig hat Heimrecht. Angenommen, es findet statt vor, wie gesagt, über 8000 ZuschauerInnen. Also da ist dann eine ganz gute Kulisse da. Wahrscheinlich eine der größten an dem gesamten Finaltag der Amateure, wenn man alle Verbände, nicht nur in Ostdeutschland, anguckt. Was erwarten wir denn von diesem Spiel, Luca?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich meine, wenn du jetzt mal wieder, Klemme würde jetzt wieder sein beliebtes Recency-Bias reinwerfen, Eye-Test, ganze Gedöns, ist natürlich Lok jetzt mal, sag ich mal, auf dem Papier, sag ich mal, ein bisschen besser dargestellt. Unter anderem aufgrund der, sag ich mal, personellen Lage, da die meines Wissens nach jetzt nicht mit akuter Geldknappheit leben müssen und keinen Leistungsträger aus der Saison zwingend, beziehungsweise nicht alle gehen müssen, so wie in Le Chemnitz. Nichtsdestotrotz, sportlich gesehen natürlich ein sehr, sehr heißes Duell, wahrscheinlich eins der heißesten an diesem Finaltag der Amateure. Klar, gut, gibt noch das Saarland-Ding da. Muss jetzt jeder selber wissen, sage ich ehrlich. Aber um hierauf wieder zurückzukommen, Lok gegen Chemie, gegen Chemnitz. Völlig durch. Sehr, sehr schwer. Ich meine, Lok hat auch wie Energie, hatten wir auch schon drüber geredet, diesen Heimvorteil. Vor 8000 Zuschauern, das kann man gar nicht oft genug erwähnen, weil ich finde, das ist schon beeindruckend. Andererseits natürlich Chemnitz, eben weil diese Spieler jetzt alle gehen müssen, weil das für sie das letzte Spiel im Dress der Himmelblauen ist, ist es vielleicht nochmal extra so ein Motivationsschub. Vor so 8000 Zuschauern, wahrscheinlich hauptsächlich Leipzigern, im letzten Spiel für den Verein nochmal alles zu geben, nochmal aufzureißen und den DFB-Pokal im nächsten nächsten Saison zu bescheren. Ich glaube, das würde auch noch mal ganz, ganz giftig kommen. Deswegen relativ schwierig vorzusehen. Ich tippe aber tatsächlich, und das ist eine Spontanentscheidung jetzt auf Chemnitz. Und Markus freut sich tierisch, weil er wahrscheinlich auf. Nee, okay, doch nicht. Es geht auf. Ich tippe aber auf Chemnitz, einfach weil ich meine eben genannten Gesichtspunkte sehr, sehr gut vorstellen kann. Und ich glaube, dass Chemnitz das Ding zieht, unter anderem, weil sie auch schon sowas wie Aue rausgeschmissen haben. Pokalmannschaft vielleicht auch, so ein türkisches Stück weit.
Mann, jetzt muss ich gegen Chemnitz tippen. Gegen Chemnitz tippst du nicht im Sachsen-Pokal. Die können Sachsen-Pokal keine andere Mannschaft. Haben die denn nicht die letzten drei oder vier gewonnen sogar? Die gewinnen die gefühlt jedes Jahr.
Alter, du bist der Sachsen-Experte, ich bin raus.
Auf gar keinen Fall. Ich weiß, hab die nur im Kopf, dass die halt fast schon beim DFB-Pokal
Hate
sind.
Speech.
Mann, jetzt, ja, okay, da gehe ich halt mit Lok, auch wenn ich da wirklich nicht so ganz dran glaube. Aber also Chemnitz ist an sich, ja, Recency Bias hast du erwähnt, aber Chemnitz in einem Sachs-Pokalfinale, das musst du denen lassen. Da im Pokal, das ist eine Pokalmannschaft. K.O.-Runden können die einfach. Wenn Deutschland eine Turniermannschaft früher mal war, dann ist das auch der Chemnitzer FC.
Ich meine, Deutschland ist immer noch eine Turniermannschaft, nur nicht im Fußball mehr.
Im Eishockey sind es mittlerweile scheinbar schon auch.
Ja, wir sitzen schon länger, wird schon mal angemerkt haben.
Das war jetzt die erste Medaille seit 70 Jahren. Also schon länger sind sie das da nicht
Naja,
wirklich.
2018 gab es eine Silbermedaille bei Olympia,
Olympia,
das wollen wir
ja,
jetzt mal nicht
Olympia.
unterschlagen.
Ja, was der
Egal, es ist
IOC-Mannschaft
eine
ist
andere
immer.
Sportart, auch eine wundervolle Sportart. Support your local
Das
hockey club.
auf gar keinen Fall. Wie dem auch sei, An sich, ich glaube eher, dass Chemnitz gewinnt, aber ich tippe jetzt natürlich auf Lok. Und wie rede ich mir das ein? Ja, der Heimvorteil. Sascha Pfeffer wird den Verein vielleicht verlassen. Das könnte sein letztes Hurra im Lok Leipzig-Trikot sein. Ich glaube, Atilgan hat auch noch keinen neuen
Ne,
Vertrag.
auch nicht.
Und
Ich
der
glaube,
läuft
Hopbidi auch
auch
nicht.
aus. Ob Bidi auch nicht. Die wollen sich alle nochmal beweisen. Und das ist jetzt mein Plädoyer für Lokomotive Leipzig. Die haben Chemnitz vor, boah, 3 Jahren, 2 Jahren besiegt. Im Finale mit 1:0 durch den Sihane-Treffer, glaube ich, war das. Die haben ja dann gegen Leverkusen im Pokal gespielt. Also Lok hat es auch schon mal geschafft. Ich weiß aber gar nicht, wo da das Spiel war. War das doch überhaupt in Plache? Das war doch auf einem neutralen Grund sogar, glaube ich.
Vielleicht im ehemaligen Zentralstadion, was heute
Nee,
ja
nee, nee, nee. So, also
eine kritische Arena ist.
ich habe es nur noch so, ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt. Es kam mir gerade erst wieder der Gedanke. Also ich habe es nur so schwammig
Nee,
vor Augen.
ist ja auch alles gut. Ich meine, es wird ja auch, wäre auch irgendwie interessant für Pfeffer, wäre es ja, ist das ja dann das Spiel gegen den Ex-Verein mit Chemnitz.
Ja, wie gesagt, wenn man auf die Tabelle guckt, ist Lok Favorit. Und so rede ich mir das jetzt schön und sage, dass Lokomotive Leipzig den Sachsenpokal gewinnen wird.
Ja, Markus tippt gegen Chemnitz, ein Sakrileg.
Tippe ich so oft für Chemnitz? Schon eigentlich. Ich
Nein,
glaube, ich
es
habe
geht einfach nur, weil
jeder.
du im Pokal jetzt gerade gegen die tippst.
Ach so.
Kannst du es wagen?
Dann gut, wir können da nächste Woche drüber reden. Ja, was steht nächste Woche an? Wie gesagt, wir werden uns wahrscheinlich wieder mit Gast antreten. Wir reden dann nochmal über die Landespokalfinals, über den Finaltag der Amateure generell. Weiß nicht, vielleicht wirst du den Finaltag der Amateure vor der Glotze komplett verfolgen?
Ich werde zwar, ob es komplett ist, weiß ich nicht, je nachdem, wie ich
Aber
Bock habe
zumindest,
nach dem Cottbus-Spiel.
ja.
Wenn ich, sagen wir es mal so, wenn Cottbus es gewinnt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, als wenn sie es verlieren, dass ich es komplett verfolge.
Vielleicht hast du ja da eine Anekdote zu erzählen, weil ich sag mal so, also wovon ich ausgehe, wenn jener das gewinnt, werde ich nicht sonderlich viel von den restlichen Spielen sehen, geschweige denn vom DFB-Pokalfinale, das ja auch nächste Woche Samstag stattfinden sollte. Gut, dann, ich habe gar nichts mehr zu sagen. Du auch nicht?
Ich auch nicht.
Gut, reicht auch wieder. Dann, vielen lieben Dank an euch natürlich fürs Zuhören. Vielen Dank auch an die Leute, die uns in den vergangenen Tagen Feedback dagelassen haben. Das hat uns sehr gefreut. Das nehmen wir auch gerne an. Was Kritisches kam über die Lobeshymnen, haben wir uns auch sehr, sehr gefreut. Das könnt ihr euch gut vorstellen. Die nehmen wir noch lieber als alles andere. Aber wenn ihr auch noch was zu sagen habt, egal ob positiv oder negativ, dann könnt ihr das zum Beispiel auf Twitter bei @RLNO_Podcast oder via Mail Regionalliga nordostpodcast@web.de. Mein Gott, heute, also jetzt ist wirklich vorbei bei mir. Oder natürlich Klemmer, der das wieder auf Facebook teilen wird in der Regionalliga Nordost Fangruppe. Jetzt habe ich es ohne Butschern geschafft. Das wäre es dann auch von mir gewesen. Denkt dran, Spotify Fragen beantworten. Wie fandet ihr die Folge? Auch gern machen. Lesen wir uns auch durch. Das war es jetzt aber endgültig. Ich habe die Schnauze voll für heute. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Bis nächste Woche. Ciao.